Nein, absolut genial. Jesus Christus, er ist einfach ganz klar der Beste. Absolut. Er hat dein Leben gelassen und wir waren letztes Wochenende in Portugal, in der Fosgiro-Konferenz, und haben das Privileg gehabt, durch die Dörfer oder Müsse zu reden, weil wir auch immer das beurteilen wollen. Und es war wirklich gut gewesen. Und alles war gut gewesen, aber am meisten beeindruckt hat mich eine Frau. Die ist gekommen, Frau Ukraine. Wir haben ein paar ukrainische Pastoren gehabt, die kommen können, die dort wirklich einfach Reich Gottes machen unter leicht anderen Umständen. Und sie hat ein bisschen erzählt, kurz, als wir zusammengestanden sind, und er hat gesagt, jetzt gehen sie heim auf die Ukraine. Und ihre Kinder sind seit 2 Jahren in Ungarn, im Grossi. Weil sie weiss, das ist mein Auftrag. 7:13 Uhr. Und dann habe ich gemerkt, wir haben keine Ahnung. Wir kommen so nicht raus, dass es heisst, unter wirklich anstrengenden Bedingungen Reich Gottes zu predigen. Und das hast du gemerkt, die Frau, die hat von ganzem Herzen voller Überzeugung das gesagt und gemerkt, die Kinder sind extrem wichtig und gleich hat sie gemerkt, das Reich Gottes hat mir einen Auftrag gegeben. Ihre Eltern sind dort, von dem her sind sie bei den Grosseltern auch gleich. Das Commitment, das ganz klare, hey, jetzt gar nicht zurück in das Land, und die sind zum Teil brutal nach an der Kriegsgrenze. Und zwar wirklich nach. Nicht Dutzende von Kilometern, sondern näher. Und machen dort Reich Gottes. Und gehen an die Grenzen, gehen die Leute unterstützen. Und haben so eine andere Situation. Und wir hocken hier, schöner, friedlicher Schweiz, wir haben auch schwierige Situationen, das müssen wir nicht diskutieren. Es ist ganz klar, zum Teil brutal anstrengend, wir haben zum Teil emotionalen Stress, ich weiss nicht was alles. Und irgendwelche Sachen in unserem Herzen, die wirklich uns herausfordern. Aber das stehen wir daher, oder eben nicht. Und das hat mich wirklich, wirklich, das ist das, was mir von dieser ganzen Konferenz am stärksten geblieben ist. Die Haltung, die Einstellung, das Commitment, zu sagen, hey, das Reich Gottes, Jesus Christus, ist das Beste. Und für das stehe ich her. An der Kriegsgrenze, wo ich nicht weiss, wenn es tätscht oder klopft, das ist ja so, oder? Tatsächlich. Und ich predige Reich Gottes, weil Jesus Christus auferstanden ist, aus Leben bringt. Das ist schon noch so geil. Ja. Aber Jesus Christus ist noch nicht auferstanden, er muss zumindest nicht in unserer Serie. Wir wollen miteinander den nächsten Abschnitt anschauen. Und ich habe mir Mühe gemacht, wenn es dann kommt. Es kommt. Vielleicht kannst du ja mal die Liste. Kannst du die nächste Seite auch noch bringen? Voilà. Kannst du wieder zurück. Müsst ihr nicht alle Bibelstellen anschauen. Die 50 Prophezeiungen hat Jesus Christus innerhalb von 3-4 Tagen erfüllt. Die 50 Aussagen aus dem Alten Testament hat Jesus Christus innerhalb von 4 Tagen erfüllt. Und die Aussagen sind geschrieben worden zwischen 400 aus 700 Jahren, bevor er da war. Wenn jemand die Liste will, kann er sie gerne haben. Ich will nicht alles durchgehen, aber es ist ganz extrem. Wir haben ein paar Abschnitte, die vielleicht rausstechen. Einer vielleicht, da kannst du die Liste noch springen. Jesaja 53, die höchste Seite ist es. Jesaja 53, wieder der ganze Psalm, ist ein prophetischer Psalm vom Jesaja über Jesus. Und was er dort drinnen sagt, ist alles genau so passiert und hat er so gemacht. Und gewisse Sachen davon sind ziemlich schwierig, dass man das entsprechend machen kann. Und ich werde euch 2 Dinge hervorheben, dass er auf den Rett Jesu kommt, Korinther, und dass er mir zugreift, das kann ja noch sein, das geht noch von dem her, oder? Logisch. Dass aber der Stein, der von den Bauleuten verworfen worden ist, zum Eckstein geworden ist, mit dem hat niemand gerechnet, vor allem schon gar nicht auf die Art und Weise. Dass er alles dreht hat im Kreuz, das ist genau so passiert, aber dass ihm Trümmer Essig und Gaul zu trinken geben. das hätte er nicht bestimmen können. Dass ihm kein Bein gebrochen, kein Knochen gebrochen worden ist, hätte er nicht bestimmen können. Und dass allerlei Sachen einfach passiert sind, genauso wie sie passiert sind, wie sie gesagt worden sind, ist für mich schon immer etwas extrem Faszinierendes. Und gerade die Situation von dieser Karwoche ist eine der krassesten Beweise überhaupt für die ganz klare Realität vom Wort Gottes. Was dort alles passiert ist. Vorher gesagt, niedergeschrieben, fixiert, bevor überhaupt etwas passiert ist davon. Und es ist auch ganz klar, dass das Kennen nur irgendein Ansatz ist für sich und das Versuchen zu negieren, weil du kannst nicht. Weil es ist einfach anders. Und all das ist passiert, bis zu dem Zeitpunkt, oder letztes Mal geht, wo Jesus Christus gestorben ist. Und wirklich das erfüllt hat von dem her. Und jetzt ist Jesus tot am Kreuz. Dort sind wir jetzt. Er ist tot am Kreuz. Er hat gesagt, es ist vollbracht. Er hat ja, dass da nicht einmal, die, übrigens, was nicht einmal drin steht, in der Liste, das müsste ich auch noch aufschreiben, ist, dass er schlussendlich ganz Fluch, und Joshimar hat sehr gut ausgemacht, Freude dran, wir haben über das natürlich auch diskutiert im Vorfeld, die Flüche aufgehoben hat am Kreuz. Über die Erde und über die Frau und über andere Themen. Und das wirklich aufgelöst hat wieder. Und das hat er alles gemacht, und jetzt ist er tot. Und jetzt geht es weiter. Mit dem muss ich erzählen, was passiert ist nachher.
Ich lese mal den ersten Abschnitt vom heutigen Text. Das ist Matthäus 27, 57 bis 61. Als es nun Abend geworden war, kam ein reicher Mann von Arimathea namens Josef, der auch ein Jünger Jesu geworden war. Dieser ging zu Pilatus und bat um den Leib Jesu. Da befahl Pilatus, dass ihm der Leib gegeben werde. Und Josef nahm den Leib, wickelte ihn in reine Leinwand und legte ihn in sein neues Grab, das er im Felsen hatte ausauen lassen. Und er wälzte einen großen Stein vor den Eingang des Grabes und ging davon. Es waren dort Maria Magdalena und die andere Maria, die saßen dem Grab gegenüber. Ich möchte noch ein bisschen zurückgehen auf Vers 55. Und es waren viele Frauen da, die von Ferne zusahen, die waren Jesus aus Galiläa nachgefolgt und hatten ihm gedient. Unter ihnen war Maria Magdalena und Maria, die Mutter des Jakobus und Josef und die Mutter der Söhne des Zebedäus. Wir haben einfach in dieser Geschichte die Frauen begeistert. Die Frauen sind dran geblieben. Die Frauen sind von Galiläa bis auf Jerusalem dem Jesus gefolgt. Die männlichen Jünger sind um ihr Leben gerannt und die Frauen sind dort geblieben. Ich bin einfach so berührt. Es ist jetzt eine schwierige Zeit. Es ist nicht mehr so wie die Zeit, wo Jesus Fisch und Brot gemacht hat. Es ist nicht mehr so die Zeit, wo Jesus Kranke geheilt hat, wo er gesund gekommen ist, wo sie zusammengehockt sind, wo es gut haben. Sondern es ist eine andere Zeit jetzt. Und gleichwohl sind die Frauen dran geblieben. Warum? Weil sie eine Beziehung hatte mit Jesus. Weil sie Jesus kennt hat. Die eine ist wirklich frei geworden. Das andere war seine Mutter, die schon ihren Stolz hat, aus ihrem Herz aufgeschrieben, was passiert ist. Sie haben eine Beziehung mit Jesus. Und ich glaube, das ist enorm wichtig, dass wir dranbleiben können, dass wir eine Beziehung haben mit dem Jesus. Ich frage mich manchmal schon, eben, wir haben jetzt auch gerade die Ukraine gesehen und wirklich andere Umstände vor Reich Gottes. Sie haben mich schon 2-3 Mal schon gefragt, hey, was ist, auch mit mir selber, wenn hier Verfolgung kommt. Wie viele Leute hocken am Sonntagmorgen noch hier? Bin ich selber überhaupt noch da? Was passiert mit uns, wenn es ein bisschen Wind gibt? Wir sind uns das nicht gewöhnt. Das ist etwas, ja. Aber die Frauen, ja, ich bin wirklich begeistert. Sie sind einfach dran geblieben und sind dann gegangen, wo Jesus gegangen ist, weil sie einfach wollen bei Jesus sein. Und dann ist der Josef gekommen, von Arimathea, ein reicher Mann. Er war ein Mitglied von dem Sanhedrin. Ja. Im Lukas heisst, da wollte ich auch in Lukas über, Lukas 23, 50 bis 51. Und siehe, ein Mann namens Josef aus Arimathea, einer Stadt der Juden, der ein Ratsherr war, ein guter und gerechter Mann, der ihrem Rat und Tun nicht zugestimmt hatte, der auch selbst auf das Reich Gottes wartete. Und ich glaube, bis zu dem Zeitpunkt ist der Josef in dem Rat drinnen eher ein geheimer Jünger von Jesus gewesen.
Ja, das kannst du so sagen, weil Johannes heisst wortwörtlich, doch im Geheimen.
Und jetzt hat er wirklich den Mut, wo Mara das am Morgen gesagt hat, oh jetzt, also am Morgen, jetzt gerade vorhin, mit dem Portemonnaie.
Morgen früh!
Mit dem Portemonnaie ist mir gerade der Josef in Sinn gekommen. Das hat er jetzt gemacht. Er hat aufs Portemonnaie geschrieben, ich glaube an Jesus, Josef. Er hat den Mut genommen, ist zu dem Pilatus, hat ihn gefragt, um Erlaubnis gefragt, ob er den Leuten fahren. Und es war schon eine rechte Provokation, hat er das gemacht. Er ist mit diesen Priestern und Hohepriesterinnen, diesen Pharisäerinnen, ist er plötzlich aufgestanden. Hier hat er sich ganz klar getrennt von ihnen. Ich habe eine andere Meinung. Und ich glaube, er hat sich auch seine Karriere recht abgeschnitten. Da wird nicht mehr zurückgekommen sein in den Sanhedrin. Das war auch vorbei mit dieser Tat. Aber er hat sich öffentlich dazu gestellt, ich gehöre zu dem, der hier an dem Kreuz hängt. Zu dem gehöre ich. Und es ist schon manchmal die Herausforderung, genau, manchmal schreiben wir es doch einfach mit Bleistift noch ganz fein und der Herr Miriam gehören die auch noch dazu. Aber es gibt wirklich Situationen, wo das nicht reicht. Hier hat das nicht gelenkt. Manchmal kommen Situationen in unserem Leben, wo wir es wirklich bekennen müssen. Und hier bin ich. Ich glaube an Jesus Christus. Ich glaube, dass er auferstanden ist und das erlebt. Und er ist mein persönlicher Vater und Erlöser. Manchmal können wir an so eine Situation haben, das will man nicht immer sagen. Aber ich weiß nicht, ob es auch so gespürt hat. Ups, jetzt muss ich mich bekennen. Und wenn ich jetzt einfach bleibe, dann verschulde ich mich. Wenn ich jetzt einfach schweigen, ist recht viel gut. Nicht sagen ist recht viel gut, aber nicht immer. Manchmal dürfen wir nicht schweigen. Und wenn wir schweigen, machen wir uns schuldig. Und der Josef hat nicht geschwiegt. Er ist wirklich gekommen und hat gesagt, kann ich den lieb haben? Er hat sich bekennt, er ist da zu dem und ich gehöre dort dazu.
Genau, der Josef scheint wirklich eine ganz spezielle Person zu sein. Zu mir hat er gesagt, einen speziellen Hintergrund. Und was mich so spannend macht, der Sven, der hat es wirklich, und Sie hat es vorhin schon gelesen, er hat aufs Reich Gottes gewartet. Er hat wirklich aufs Reich Gottes gewartet. Und hat dann erkannt, dass Jesus mit dem Reich Gottes zusammengehört. Und geht dann zu dem Pilatus und fragt den Pilatus um den Leib. Finde ich grundsätzlich noch eine spannende Situation, dass schlussendlich der Jod auf einen Römer zugeht und versucht zu schauen, ob er jetzt den Jesus wieder vom Kreuz oben abnehmen. Und das Interessante war, wir sind ja am Freitagabend, vor dem Sabbat. Und sobald es feister wird, fährt der Sabbat an. Und die Juden hatten ziemlich Stress mit Toten am Kreuz während dem Sabbat. Und darum haben sie angefangen, Juffle an für uns zu zeigen. Und darum hat er gesagt, unbedingt jetzt noch den Jesus von dem Kreuz nehmen, den Leib von Jesus von dem Kreuz nehmen und ihn noch begraben, bevor wirklich der Sabbat anbricht. Weil am Sabbat hätte das natürlich nicht dürfen machen von dem her. Das war das Thema, Tote anlängert am Sabbat und so weiter. Es hat da auch viele andere Regeln gegeben. Und er drängt sich dort wirklich rein. Und schaut, dass er die Position kann machen kann. Und tut natürlich wirklich sich selber komplett anders positionieren als vorher. Und ich finde, gut gesagt ist, manchmal geht es darum, dass man sich halt entsprechend positionieren kann, selbst im Risiko, dass irgendetwas vielleicht verloren gehen könnte. Weil unter dem Strich zählt nicht meine Positionierung in dieser Welt, sondern meine Positionierung gegenüber Jesus Christus. Das ist das, was schlussendlich hat oder nicht hat. Und es ist mega wichtig, dass wir das wirklich verstehen und lernen, uns entsprechend persönlich richtig zu positionieren, damit wir auf der richtigen Seite stehen, wenn es darauf ankommt. Und auf dieser Erde kommt es langfristig ganz selten darauf an. Im Himmel ist es etwas anderes. Dort ist es ganz, ganz etwas anderes von dem nachher. Und er geht nachher fragen, ich sehe, du hast das auch drin, weil das ist etwas, was man wirklich kann, ich will dich genauer anschauen. Er geht jetzt zu Pilatus fragen.
Ja, ich habe mir nachher schon überlegt, hätte er das nicht gemacht. Stell dir vor, es ist 2000 Jahre später, wie manchmal der Josef erwähnt worden ist. Es war nicht einfach, die Tat zu machen, aber genau, er hat sich geistlich positioniert. Und das hat wie Auswirkungen über unser Leben raus. Hat er sich nicht geistlich positioniert? Niemand würde von dem reden. Wir nicht mal nehmen von
dieser Zeit, nicht da, richtig.
Wo in dem Zusammenhang drin waren. Da wäre einfach nichts mehr. Und manchmal müssen wir es spüren, wenn wir uns geistlich positionieren. Und das geht über unser Leben raus. Also Pilatus hat ja auch gesagt zu dieser Beerdigung. Im Markus steht, das habe ich auch interessant gefunden.
Ein ganz wichtiger Punkt, finde ich auch spannend.
Markus 15, 44, 45. Pilatus aber wunderte sich, dass er schon gestorben sein sollte. Und er ließ den Hauptmann herbeirufen und fragte ihn, ob er schon lange gestorben sei. Und als er es von dem Hauptmann erfahren hatte, überließ er dem Josef den Leib. Die Absicherung, hey, ich muss da noch etwas anderes haben, Hauptmann her, ist der wirklich jetzt schon gestorben. Und Josef hat den Leib liebevoll genommen und hat ihn in die Leinentücher da mit Kräutern und ja, zwischen diesen einzelnen Lagen, wie man das dann so gemacht hat. Und dann kommt noch ein anderer aufs Tapet hier.
Darf ich noch etwas sagen, bevor er aufs Tapet kommt? Das ist gut, der will ja auf dem Tapet haben, unbedingt. Aber bevor wir dort gehen, möchte ich noch gerne kurz zurückgehen zu der Situation von Pilatus. Ich finde es so interessant, mir ist es extrem aufgefallen, jetzt beim Lesen das mal. Jetzt geht in Markus das Detail, das er ist nachforschen. Und das Interessante für mich ist natürlich in dieser Situation jetzt das, wir haben hier eine außenstehende Partei, die nichts mit dem Glauben, nichts mit den Jüngern und nichts direkt mit der Geschichte Jesu Christi zu tun hat, die bestätigt, er ist tot. Und das ist ein absolut fundamentales, entscheidendes Element in dieser ganzen Geschichte. Die versuchten Theorien zu sagen, Jesus ist gar nicht gestorben, werden durch so viele Fakten widerlegt und allem vor der Tatsache, dass hier jetzt sogar die Römer sagen, die echt kein Interesse an den Juden. Das wissen wir, vor allem wenn wir die Geschichte anschauen. Er ist tot. Dann ist er tot. Und es ist immer interessant, wenn außenstehende Parteien Sachen bestätigen von etwas, wo man als Innenstehende behauptet, in Anführungszeichen. Und die Juden und die Nachfolger sind natürlich Innenstehende und die Pilatus war definitiv ein Außenstehender gewesen. Und dort hat ganz klar eigentlich schlussendlich die Jünger und im Reich Gottes absolut in die Hand gespielt, für heute nicht der naturwissenschaftlich forschende Mensch versucht, irgendetwas zu behaupten, weiss man, dass ein juristisch-historisches Problem besteht, wir haben außenstehende Zeugen. Und somit sind viele Diskussionen einfach automatisch beendet. Finde ich mega spannend. Das steht hier jetzt einfach so als kleinen Nebensatz drin. Der Nebensatz ist mega spannend im Gesamtkontext, wenn man die ganze Sache apologetisch anschaut. Darum finde ich es so interessant, wie Pilatus dort nachforscht und nachher, wo er weiss, dass er tot ist, wo er mit dem Blut und Wasser auch schon gewusst, so ein medizinischer Beweis schlussendlich, das andere juristische, mega interessant, dass er wirklich überlegt im Ganzen ein bisschen, so viel Belege für die Tatsache, von dem, was hier passiert ist, wie entscheidend es dann schlussendlich auch war. Und vor diesem Hintergrund nachher gibt er nachher der Leib an Josef zum Einbalsamieren. Genau.
Das ist wirklich eine interessante Geschichte, auch bei allen vier Evangelien zu lesen. Ja. Überall hat es so Punkte, die vielleicht nur in einem Evangelium vorkommt. Und der Johannes schreibt da, Johannes 19, 39 bis 40, kommt eben jemand anderen noch, den wir kennen. Es kam aber auch Nikodemus, der zuvor bei Nacht zu Jesus gekommen war. Auch er bekennt sich jetzt ganz klar für Jesus. Ich weiß nicht, wie das vorher gelaufen ist, aber hier sagt er ganz klar, ich gehöre zu ihm. Und brachte eine Mischung von Myrrhe und Aloe, etwa 100 Pfund. Sie nahmen nun den Leib Jesu, banden ihn samt den wohlriechenden Gewürzen in leinene Tücher, wie die Juden zu begraben pflegen. Der Josef hat Jesus genommen, sein eigenes Grab genommen. Und die Öffnung ist mit einem grossen Stein verschlossen worden. Ein paar Jahrhundert vorher hat er Jesaja gesagt, Jesaja 53,9, und man gab ihm sein Grab bei Gottlosen und bei üblen Tätern, als er gestorben war, wiewohl er niemand Unrecht getan hat und kein Betrug in seinem Mund gewesen ist. Und gleich, es ist schon interessant gefunden, hat Gott einfach geschaut, dass Jesus in ein Grab kann von einem reichen Mann. Er hat wie vorgesorgt. Also seine Finde, das sieht man so, der Plan wäre sehr wahrscheinlich gewesen, als er in das Hinnomtal käme. Das ist so, das habe ich gelesen, ich bin noch nie in Jerusalem gewesen, aber das muss so südwestlich vor der Altstadt von Jerusalem sein. Und das war einfach so ein tiefes Tal gewesen. Und dort hat man dann einfach auf einen Abfallhaufen gerührt, ja, und verbrannt. Das wäre eigentlich, dort sind die hergekommen, die gekreuzigt worden sind.
Genau.
Und dann gleich, wie Gott es nicht zugelassen hat, und einfach den Josef gebraucht hat. Und ja, das so rausgekommen ist. Und dann ist der Josef gegangen und die Marias sind beim Grab hocken geblieben. Und alles war eben ein bisschen pressant gewesen, weil am nächsten Tag der Sabbat gekommen ist und das Zeug musste erledigt sein.
Genau, und es ist interessant, wenn wir das anschauen, also 100 Pfund ist relativ viel. He? Zwischen 40 und 50 Kilo war. Hat er gebracht dort. He? Zum Einbalsamieren. Das war auch nicht gratis gewesen. Und ich finde das so interessant, weil der Nikodemus ist bei Nacht zu Jesus gekommen, hat gemerkt, was er machen muss, hat Stress bekommen, es hat ein, zwei Diskussionen gegeben, wo er gesagt hat, ja, ist das einfach normal, dass wir jetzt einfach ohne anständige juristische Befragung verurteilen. Dann hat er gesagt, bist du jetzt einer von denen? Wieder angefeilt von seinen Kollegen. Ja, er ist einer von denen. Er ist einer von denen, der sich entsprechend hier auch deutlich zeigt und sich wirklich entsprechend auch positionieren kann. Und dann in dieser Situation, wo es wirklich darum geht, oder, sind wir ehrlich, die Frauen finde ich super, und oder Nikodemus und Josef, die positionieren sich nicht dann, wenn es wirklich populär ist. Es ist ja total einfach, ihm nachzuhängen, wenn er richtig grosse Zeichen und Wunder macht, sagt, das ist meine, ihr folgt ihm nachher und laufen mit Jesus. Oder? Wie sieht es denn aus, wenn er tot ist? Sagst du, das ist meine, ihr folgt ihm nachher. Schon noch ein anderes Commitment, ein anderes Statement, eben genau wie die Frauen von Ukraine, das ist ein anderes Commitment, zu sagen, wie positionieren ich mich? Und er hat sich ganz eindeutig, die alle zusammen haben sich ganz klar in der Krisensituation, in der tiefsten Situation überhaupt im Leben Jesu, das ist wichtig, wir wissen, es ist die tiefste Situation im Leben Jesu, wo er aber nicht mal mehr lebt, wo sich die Leute noch dazu stellen, von denen müssen wir jetzt reden. Ganz, ganz eine andere Stellung, ganz eine andere Situation, wo sie entsprechend da sind von dem her. Siehst du noch etwas über die Frauen? Ich habe noch ein paar Sachen zu den Frauen. Weil das ist mir aufgefallen. Du hast mir so gesagt, das ist super, finde ich auch gut. Und sie ist auch interessant dort. Und jetzt wieder interessante Kommentare gelesen, die mich sehr, sehr motiviert haben, das Ganze noch ein bisschen genauer anzuschauen. Weil, wenn wir das jetzt anschauen, die Frauen in der damaligen Zeit haben nicht die Möglichkeiten gehabt, wie die Frauen in der heutigen Zeit. Die Frauen hatten keine Chance gehabt, versuchen, beim Pilatus oder bei den Hohepriestern etwas zu bewirken. Das wäre nicht gegangen. Es war kein Zugang da gewesen damals. Es ist nicht gegangen. Oder? Sie hatten keine Möglichkeiten gehabt, für andere grosse Sachen zu machen, mit irgendjemandem etwas zu organisieren, zu teilen. Was sie aber können machen, sie können treu dabei bleiben und alles parat machen, für dass sie den Teil, den sie können machen, wirklich auch tun. Und ich habe gemerkt, es ist interessant, was sie da gesagt haben. Wie sieht es aus? Nützen wir die Gelegenheiten, die wir haben, um das zu machen, was uns drinnen liegt? Und machen wir das? Oder jammern wir darüber, über die Situation, die wir nicht ändern können, wo wir nicht Einfluss darauf nehmen können? Und die Frauen haben alles gemacht, was in ihrer Macht war. Und haben nicht, es wird auch gar nichts gesagt, irgendetwas nicht, sondern sie sind durch, sie sind vis-à-vis vom Grab gekocht und haben gewartet und geschaut, wo genau der Jesus entsprechend Leute, weil sie eben auch kommen, nachher wieder einbalsamieren, weil das hat dann auch dazu gehört. In dem Sinn, oder? So Sachen. Und haben alles parat gemacht und haben geschaut, wo sie sind. Und ich nehme an, dass die Jünger dann auch irgendwann gewusst haben, wo Jesus liegt. Zuerst haben es Frauen gewusst, weil sie dir waren, wo es passiert ist. Und ihr werdet es noch merken, schon nächstes Mal und im übernächsten Mal speziell auch, wer auch zuerst schlussendlich Jesus sieht. Und das ist genau die Frage, jetzt, mache ich das, was mir in meinen Möglichkeiten möglich ist, oder jammere ich darüber, über das, was ich nicht machen kann. Wir haben alle Möglichkeiten, wir haben alle Gelegenheiten, wir haben alle Chancen, uns entsprechend zu positionieren. Die Frage ist, machen wir es? Tun wir es? Oder jammern wir darüber, dass wir jetzt nicht die sind, die richtig grossen Einfluss haben, die vorher können preachen oder was auch immer. Für das Böse bist du, für keine Rolle. Mit all den Leihideen, was man alles, wenn man könnte, würde. Tun wir nicht, wenn man könnte, würde diskutieren, sondern machen wir das, was wir können. Und nutzen wir die Gelegenheiten, die wir haben. Und das haben die Frauen gemacht. Und darum sind mir schon extrem aufgefallen, nachher auch ihre Treue, und nicht nur ihre Treue in dabei bleiben, sondern auch im Machen von dem, was möglich war. Und dann habe ich gedacht, okay, ja. Was ist dir möglich? Mach, was dir möglich ist. Und so sind die Frauen auch dort bei diesem Grab gewesen. Und jetzt kommt die nächste spannende Situation.
Von Matthäus 27, 62 bis 66. Am anderen Tag nun, der auf den Rüsttag folgt, versammelten sich die obersten Priester und die Pharisäer bei Pilatus und sprachen: Herr, wir erinnern uns, dass dieser Verführer sprach, als er noch lebte: Nach 3 Tagen werde ich auferstehen. So befiehl nun, dass das Grab sicher bewacht wird bis zum 3. Tag, damit nicht etwa seine Jünger in der Nacht kommen, ihn stehlen und zum Volk sagen, es ist aus den Toten auferstanden und der letzte Betrug schlimmer wird als der erste. Pilatus aber sprach zu ihnen: Ihr sollt eine Wache haben, geht hin und bewacht es, so gut ihr könnt. Da gingen sie hin, versiegelten den Stein und bewachten das Grab mit der Wache.
Mir ist noch etwas hingekommen, ich habe noch ergänzen mit Pilatus, wo ich wirklich so mit dem Pilatus kann ich es gut machen, aber der Punkt ist der, was hat der Pilatus überhaupt für ein Interesse gehabt an dem Toten? Warum hat er überhaupt den Leib rausgegeben? Für mich ist klar, er hat gemerkt in diesem ganzen Prozess, und auch, irgendetwas ist hier nicht koscher. Passt jetzt natürlich zu den Juden bestens. Und hat gemerkt, okay, also, es muss irgendetwas anderes sein. Und er hat durch das auch gemerkt, okay, in dem Jesus wird jetzt durch den Mann von Josef mit einer gewissen Gerechtigkeit widerfahren, die ihm vorher verwehrt geblieben ist, also gebe ich doch den Leib. Und das ist wirklich etwas, was interessant ist, weil eigentlich hat doch der kein Interesse gehabt, den Gekreuzigten. Wirklich nicht. Aber im Fall von Jesus hat er gemerkt, okay, es stimmt nicht, und da könnte jetzt etwas passieren, was für ihn fast wie eine Wiedergutmachung ist, und darum hat er den Leib rausgegeben. Weil er gemerkt hat, okay, und gleich nachher ist er begraben worden und jetzt kommen die anderen zu ihm stürmen.
Eigentlich ist ja Jesus jetzt tot. Einfach tot und begraben. Und eigentlich sollte doch jetzt eine Ruhe kommen bei diesen hohen Priestern und bei diesen Pharisäern. Hey, wir haben es geschafft. Wir hätten ihn töten können. Eigentlich sollte jetzt eine Ruhe kommen. Aber spürt ihr, es kommt keine Ruhe. Sie haben Angst. Sie hat noch mehr Angst als vorher. Plötzlich kommen sie auf die komische Idee, der nächste Betrug wird noch schlimmer sein als der erste. Der erste war, er hat gesagt, ich bin Messias, Gottes Sohn. Und der zweite Betrug, den sie jetzt sagen, als die Jünger gehen stellen und sagen, er ist auferstanden und der glaubt das Volk immer noch daran, trotzdem, als er ja jetzt eigentlich tot ist. Aber ist es so lustig, manchmal, wenn wir auf einem falschen Weg sind, kommt einfach keine Ruhe rein. Gerade wenn wir auf einem so einem Racheweg sind, also so in so innen. Und dann haben wir die Rache gemacht. Aber weil es der falsche Weg ist, kommt keine Ruhe drin. Es geht einfach weiter. Etwas stimmt nicht. Und genau das Gefühl haben sie jetzt, die hohen Priester und Pharisäer. Sie merken, irgendetwas stimmt nicht. Sie wollen einfach verhindern, noch einmal mehr, trotzdem, dass er jetzt tot ist, dass das nicht weitergeht. Sie haben Angst, dass die Jünger manipulieren. Sie haben Angst, dass sie den Leichnam stellen und sagen, er ist auferstanden. Wer hat wo in dieser Geschichte manipuliert? Wer hat Sachen gesagt, die nicht wahr waren? Pharisäer und Hohepriester. Sie haben die ganze Sache manipuliert von ihnen. Und jetzt haben sie plötzlich gefühlt, die Jünger haben gar nichts gemacht. Sorry.
Sie flüchten.
Einfach davon gesprungen. Die haben nichts gemacht in dieser Geschichte. Und gleich haben sie jetzt Angst, Jünger für die Jünger zu manipulieren. Und ich habe gemerkt, das ist so typisch, Mensch. Sie haben eigentlich Angst vor sich selber, als die anderen das Gleiche machen wie sich. Und es ist einfach nur eine absolute Selbstaussage. Und das machen Menschen relativ viel. Ja. Einfach Selbstaussagen. Und dort müssen wir sehr vorsichtig sein. Ich merke, da gehen mir so viel rein. Wenn die Priester und Pharisäer sagen, ja, die Jünger manipulieren, wie schnell denken wir, ah ja, vielleicht manipulieren die Jünger ja schon.
Manipulieren ich echt auch.
Wie schnell, dass wir hier einfach auf Falsches denken können und manchmal nicht können sagen, was ist gerecht und was ist ungerecht, was ist wahr und was ist nicht wahr. Und wenn wir nicht mehr spüren, dass es nicht wahr ist, können wir nicht einfach schweigen. Sondern wir müssen lernen, können zu sagen, das ist nicht wahr, ich habe das nie so erlebt. Für mich stimmt es nicht. Aber sie gehen zum Pilatus. Was ich auch mega interessant finde, die Aussage von Pilatus, geht hin und bewacht es, so gut ihr könnt. Da merkt man wieder etwas drin. Es ist fast so ein bisschen ironisch. Ich weiss nicht genau, was der Pilatus wirklich damit sagen wollte. Der Pilatus irgendwie gespürt, es kommt, wie es kommt, und die hohen Priester und Pharisäer können nicht verhindern, was hier geplant ist von höher. Dann macht das, bewacht das, so gut ihr das könnt. Und ich merke einfach, mit dem sind die besten Sicherheitsvorkehrungen getroffen worden. Vorsichtsmassnahmen, dass Gott wirklich zeigen kann, dass er wahrhaftig auferstanden ist. Man ist bei dem nachher, ja, merkt, die dienen eigentlich im Ganzen.
Extrem.
Weil sonst hätte man ja immer noch können sagen, es hat jemand den Leichnam gestohlen. Aber weil es so gut bewacht war, hat die Aussage wie nicht gezählt. Mir ist nachher wirklich der Elia in Sinn gekommen, wo er gegen die 450 Baalpriester losgegangen ist, wo der Altar gerichtet worden ist und er einfach noch Wasser darüber gegüttert hat. Und nachher das Feuer vom Himmel kam und alles abbrennt hat, haben wir wie gewusst, es ist wahrhaftig der Herr. Es kann nichts anders sein. Er schliesst hier menschliche Sachen aus. Wenn du über etwas Wasser gießt und das Feuer kommt und es brennt, dann merkst du, das ist nicht normal. Und hier ist genau das Gleiche. Das Grab ist so gut bewacht worden, als niemand mehr können sagen, hat irgendjemand können klauen. Der Stein ist versiegelt worden. Der hat niemand können wegschieben. Und doch ist er weg gewesen. Und doch wird am nächsten Sonntag etwas passieren.
Ich finde es wieder extrem interessant, wirklich die Situation, dass die Pharisäer sich auch vor allem noch an die Aussage erinnern, weil Jesus hat es tatsächlich gesagt. Er hat es gesagt und in Johannes 12 steht es so entsprechend, Johannes 12, 40 steht folgende Aussage, dort heisst es, aber nur indirekt, oder? Denn wie Jona drei Tage und drei Nächte im Bauch des Fisches war, so wird der Mensch noch drei Tage und drei Nächte im Herzen der Erde sein. Das gibt mich nicht mehr als Zeichen von Jona. Und gleich plötzlich habe ich gemerkt, jetzt müssen wir schauen, jetzt haben wir echt einen Ärger erledigt und ich finde es richtig gut, was du gesagt hast. Eigentlich ist die Situation für sie jetzt erledigt. Der ist ja endlich aus dem Weg geräumt. Aber es ist de facto eben nicht so. Und die innere Ruhe kann nicht einkehren, weil wir wirklich am verkehrten Ort durchgehen. Und es ist schon ganz klar, sind wir ehrlich, die innere Ruhe kann nie einkehren. Nie. Ausser in und durch Jesus Christus. Sonst kommst du nie zu inneren Ruhe. Das ist gar nicht möglich. Es wird nur mit Jesus Christus. Und wenn du Jesus Christus kreuzigst und begrabst, kommst du sicher nicht zur Ruhe. Das ist genau, was sie gemacht haben. Kein Wunder, sie sind nicht zur Ruhe gekommen. Es geht gar nicht anders. Die müssen total in Stress gekommen sein. Und ich hatte das Gefühl, die haben Panik gehabt. Es ist Sabbatmorgen, he? Es ist Sabbat am Passa. He? Es ist nicht einfach irgendein Tag. Es ist einer von den drei höchsten Viertigen vom ganzen Volk Israel. Und die höchsten Männer vom Volk Israel haben im höchsten Viertig vom Jahr nichts anderes tun, als zu den Römer zu säckeln und zu sagen, schau, dass das Grab bewacht wird. Wenn da nicht Stress dahinter ist, was denn? Und zwar richtig fett. Wir müssen die Situation ausmalen. Es ist Pessach. Das grosse Auszugsfest. He? Und am Sonntagmorgen, in unserem Fall, säckeln die zu den Römer und sagen, schau, dass das Grab bewacht wird, weil der hat gesagt, er komme dann wieder. Nach 3 Tagen oder am 3. Tag. Und das Interessante ist, der Pilatus hat auch noch einen egoistischen Hintergrund auch noch gehabt, weil der Glaube zu nehmen, es ist so, im Römischen Reich war Grabschänderei ein Riesenthema gewesen. Dort sind die Toten wirklich ausgegraben worden, zum Teil wieder. Aus was für Gründen auch immer, ist mir egal. Aber sie wissen wirklich, und Grabschändung ist damals in dieser Zeit nach zu einer richtig grossen Straftat erhoben worden. Von dem her ist es schon interessant, dass der schlussendlich das Grab versiegelt und bewacht wird, weil die Römer wirklich das durcheinander nicht wollen und andererseits natürlich auch ganz speziell die Pharisäer auf gar keinen Fall wollen, dass der Jesus tatsächlich irgendwie theoretisch auferstanden könnte deklariert werden. Weil er ist ja jetzt tot. Und das haben sie unbedingt den Stress nicht mehr wollen in ihrem Leben, wo sie das Gefühl haben, sie können es auch loswerden.
Mir erstaunt es schon immer wieder, wenn wir jetzt so die ganze Geschichte gehen. In 3 Stunden war es dunkel. Der Vorhang im Tempo war verrissen. So viele Sachen sind passiert. Und gleich haben die Leute die Zeiten nicht gewechselt. Und ich merke, wie ja, die Herausforderung manchmal vom Können glauben, die war hier schon genau gleich gewesen wie heute. Wenn du alles noch so gesehen hast, die Herausforderung vom hey, ich glaube an das. Und ich merke, der Mensch muss sich einfach innerlich, es kommt erst einmal von innen, das ist der Heilige Geist, der sagt, und dann müssen wir uns einfach positionieren. Ich merke immer wieder, auch in meinem Leben, wenn ich mich wirklich positioniere, der Josef, der einfach gesagt hat, hey, und ich gehe, was das ausmacht. Aber es ist etwas Schwieriges, die Herausforderung war hier schon da gewesen. Die Menschen haben sich nicht positioniert. Oder viel nicht.
Ja, und die sich haben, die haben sich dann richtig positioniert und haben das wirklich auch richtig gezeigt. Wie die, die paar hier, die im letzten Augenblick vom Tod von Jesus Christus dabei sind, die haben sich richtig positioniert.
Und haben durch das Positionieren den absoluten Sieg davon getreten. Ja. Den absoluten Sieg.
Wir sind jetzt in der richtigen Finsternis. Jesus Christus ist tot. Er ist begraben. Und die Frauen machen, was sie können und rechnen damit, dass sie einfach den Jesus einbalsamieren können. Und die Jünger, frag mich, was die Jünger gedacht haben. Die sind auch mit einer richtig grossen Depression daheim gekommen und haben nicht gewusst, was machen. Das ist der Zustand. Das ist der Zustand, den wir haben, jetzt gerade heute Morgen, wenn wir das anschauen. Es ist finster, es hat 3 Stunden Finsternis gehabt, Jesus ist in dem Grab innen, er ist tot, der Stein ist vor dran, die Wachen stehen und das Grab ist versiegelt. Jesus ist tot. Wegen dir.
Wirklich ein Spoiler, die Geschichte kommt gut raus am Ende. Aber ich habe mir überlegt, jetzt einfach die Woche, die wir haben, bis zu Ostern. Nächste Woche ist Ostern, wir werden wieder hier sein und die Geschichte wird weitergehen. Aber nimm dir doch Zeit, die Woche mal, um dich einfach innerlich zu positionieren. Es ist dunkel, es ist tot, es ist wie nichts mehr um jetzt. Wirklich, das ist auch in denen, die Frauen sind dort gehockt, es hat niemand jetzt den grossen Glauben gehabt, Oder vielleicht vereinzelt, es wird noch etwas passieren. Aber es ist dunkel, wie auch in unserem Leben manchmal. Es ist wie nichts da. Aber was mache ich damit? Nimm dir doch nächste Woche mal Zeit, um einfach die Dunkelheit zu nehmen und zu sagen, Jesus, ja, was du ihm dann sagen willst. Und ich gehöre zu dir. Weil ich merke, es war wie ein Zustand, den wir heute auch haben. Jesus ist nicht gerade hier präsent. Die Frage ist, habe ich ihn erlebt in meinem Herzen? Wollte ich ihn erleben in meinem Herzen? Nimm dir die Zeit und sag, gib Jesus eine Antwort auf nächstes Mal auf Ostern, wenn die Geschichte weitergeht.
Ja, ich wünsche mir wirklich, dass mir ein Stückchen, das hat mich sehr, sehr berührt, in dieser Zeit, dann gerade von allen Tränen in den Augen kam, und ich habe vorbereitet und hey, was ist jetzt passiert? Was ist jetzt wirklich passiert? Dass wir uns dessen ein bisschen bewusst sind. Und ich denke, es ist wichtig, dass wir lernen, so Zeug auch auszuhalten und ein Stück weit zu erkennen, wenn es richtig feister wird. Weil es ist so wichtig, dass wir das erkennen, damit wir auch das Licht richtig erkennen, sonst wird alles einfach so normal. Und es ist nicht normal. Die haben absolute Panik und es ist in der ganzen Weltgeschichte, in der ganzen Weltgeschichte bis damals und bis heute, noch nie passiert. He? Noch nie passiert, dass ein Toter noch verstanden ist. Noch nie aus dem Grab, noch nie. Und gleich stehen sie dort. Und darum denke ich, ist es wichtig, dass wir die Situation ein Stück in ihrer ganzen Tiefe lernen, ein bisschen begreifen, ein bisschen mehr. Und uns wirklich bewusst sein, was passiert ist denn. Du hast aber nächste Woche nicht mehr verstanden. Ja, so ist es. Es ist gut, dass die Frage in meiner Kappe die Antwort dazu nicht parat offensichtlich. Nein, es ist so. Noch nie. Und gleich haben sie Panik davon. Da ist etwas extrem Tiefes drin und ich denke, es ist wichtig, dass wir es wirklich entsprechend auch ein Stück weit in sich verinnerlichen und merken, was ist da wirklich passiert. Amen.